herausgenommen, nämlich die Abteilung, die unter die Überschrift demokratischer Dialog fällt. Politiker in fast allen westlichen Ländern haben mittlerweile einen eigenen Account, allen voran der amerikanische Präsident, und er nutzt bekanntlich das Twittern, das Posten auf Facebook, die Einträge auf Instagram, um seine Politik mehrmals täglich in 140 Zeichen maximal, mittlerweile sind auch 280 erlaubt, zu erläutern. Und auf all diese Einträge, der Macron macht es auch, die Merkel macht es in Maßen und so weiter und so fort, gibt es immer ein sogenanntes Echo von unten, wo die User nicht nur die Möglichkeit haben, sondern auch die Möglichkeit nutzen, den Mächtigen, die dort twittern oder posten, mal so richtig die Meinung zu sagen. Ob sie sie gut finden, ob sie sie schlecht finden, immer bezogen auf den einzelnen Eintrag und die Parteien der User, die dann zerfallen in Fans und Hater, fallen dann auch übereinander her und beschimpfen sich oder loben sich wechselseitig für die Meinung, die sie da öffentlich geäußert haben. Und wir haben auf dem Zitatezettel, der hier rumliegt, einige Zitate, nicht gerade willkürlich, aber doch zufällig ausgewählt, um zu sagen, die ergeben so etwas wie die Textbausteine, die Prinzipien dieser Abteilung demokratischen Dialogs und was ist daran zu halten. Das ist der Übersicht halber, und vielleicht sollten wir uns in der Diskussion auch daran halten, immer in A und B unterteilt. A, das Politiker-Posting und B, die Antworten der Netzöffentlichkeit. Und zu beiden gibt es was zu sagen und was rauszukriegen, was eigentlich die Logik dieses Dialogs ist. Das heißt, ich werde keinen Vortrag halten, sondern wir gucken uns zusammen die Zitate an und dann ist eure Meinung gefragt, was ihr A von dem Zitat haltet, B von den Antworten oder ob ihr vielleicht, wenn ihr das Bedürfnis hättet, dem Politiker zu antworten auf diese Frage, dem sowas sagen würdet oder vielleicht was ganz anders oder vielleicht auf die Idee kommen, dass das Netz gar nicht so das richtige Medium dafür ist, mit dem Politiker in so einen Dialog zu treten, weil man das nicht will. Gut, also das ist nur die kurze Vorbemerkung. Ich weise jetzt schon mal, wir werden es am Ende dann nochmal genauer machen können, darauf hin, dass alles, was heute Abend nicht diskutiert werden kann, und es bleiben ziemlich sicher noch Fragen offen, auf dem Arbeitskreis in der nächsten Woche diskutiert werden kann. Die Tagesordnung ergibt sich darüber vielleicht ein Stück weit von dem, was heute Abend ausführlich oder kontrovers diskutiert wird. Der Arbeitskreis ist am nächsten Montag, gleiche Zeit, 19:30 Uhr, gleicher Ort, Versammlungsraum Mehringhof. Und da gibt es dann die Möglichkeit, alle diversen Dinge, die heute nicht ausreichend geklärt werden, dann nochmal neu oder nachzudiskutieren.
Gibt es ein Saalmikrofon?
Ja, es gibt ein Saalmikrofon. Also die Aufforderung ist ja ergangen und die technische Möglichkeit ist also vorhanden. Also kurze Einleitung. Ich habe es ja eben schon angedeutet. Politiker gehen Social Media. auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, sammeln sie Millionen Follower, Freunde oder Abonnenten, wie das jeweils im Terminus technicus der einzelnen Dinger heißt. Und für viele Bürger ist das Netz so etwas wie der neue Stammtisch, wo sie den Mächtigen mal so richtig kräftig die Meinung geigen. Und das ergibt einen bemerkenswert absurden Dialog, wenn man es überhaupt so nennen will. Die einen, diejenigen, die den Account einrichten, setzen qua Amt in die Welt, was man in dieser Welt Fakten nennt. Und die anderen haben sich im wirklichen Leben danach zu richten. Aber Politiker auf der einen Seite, Bürger auf der anderen Seite, Herrschaft und Volk sind als User alle in einer Hinsicht gleich. Jeder hat die Möglichkeit und nutzt es auch im Netz, etwas zu sagen. Und die einzig spannende Frage ist eigentlich, was denn überhaupt? Also auf der einen Seite die Führer der Nation beziehungsweise solche in der Opposition, die es mal werden wollen, verkünden, was sie heute wieder für tolle Sachen gemacht haben oder vorhaben. Und auf der anderen Seite der Bürger gibt Noten, ob sie ihre Sache gut gemacht haben. Herrschaft und Volk begegnen sich, wie das so gerne heißt, wie von Du zu Du. Wobei das Wie manchmal gerne übersehen wird. Und dazu gibt es zwei Urteile. Gerade zu dieser Sorte Dialog im Netz. Die einen, die aktiven Nutzer, loben diese Communities, die dort entstehen, als Beginn eines Zwiegesprächs, sozusagen auf Augenhöhe. Nicht nur in den USA, auch in Europa und in Deutschland, aber hierzulande gibt es verstärkt noch eine andere Meinung, die heißt nämlich, die sozialen Medien sind mehr ein Netzwerk, ein Medium für Populisten, die in den ganzen Exzessen, die da stattfinden, sogar die demokratische Streitkultur bedrohen. Beide Urteile halten wir für daneben und nicht zutreffend. Und man kommt eigentlich der Sache nur näher, wenn man sich klar macht, und dafür ist der Zitatezettel da, worüber und an welchen Maßstäben sich die Politik auf der einen Seite und der sogenannte Volksmund auf der anderen Seite da eigentlich verständigen. Dazu drei Fallstudien. Ist ja auf dem Flyer auch schon benannt gewesen und geht aus dem Zettel hervor. Nach der einen Seite der amerikanische Präsident, der auf Twitter unter The Real Donald Trump unterwegs ist, verpackt sein Regierungsprogramm America First täglich in 140 Zeichen. Der deutsche Innenminister Seehofer hat diesen berühmt gewordenen Spruch mit der Migration als Mutter aller Probleme über die sogenannte seriöse Presse veröffentlicht und in den sozialen Medien einen riesen Shitstorm von rechts und links geerntet. Und drittens, das ist die jüngste dieser drei Affären, die ein bisschen auf einer anderen Ebene spielt. Der Grünen-Chef Habeck ist öffentlich und medienwirksam aus den sozialen Medien ausgetreten, hat als letztes veröffentlicht Bye-bye Twitter und Facebook und damit eine Debatte über Fluch und Segen oder Segen der sozialen Medien ausgelöst. Gut, nehmen wir mal das erste Zitat. Vielleicht noch die Hintergrundinfo für diejenigen, die es nicht wissen, was den Verbreitungsgrad und so weiter angeht. Also der amerikanische Präsident ist auf Twitter unterwegs, hat dort 56,4 Millionen Follower und folgt selbst, wie es dort gute Sitte ist, 7. Bei Facebook hat er 23,8 Millionen Freunde und bei Instagram 11,4 Millionen Abonnenten. Und auf jeden dieser einzelnen Einträge gibt es Likes und Kommentare so im 5- bis 6-stelligen Bereich. Ein Tweet von insgesamt 5.000, die er in seiner Amtszeit losgelassen hat, so die Behauptung, steht tatsächlich einer für alle, wie er das Volk seiner Follower anspricht. Das ist dieses Zitat, was hier unter 1a steht. The world is using our laws to our detriment. They laugh at the stupidity they see. Die Welt benutzt unsere Gesetze zu unserem Nachteil. Sie lachen über die Dummheit, die sie sehen. Was will der Präsident uns damit sagen? Also eure Kommentare sind gefragt und wer was sagen will, kriegt von da hinten das Saalmikrofon. Vielleicht kommen wir ja so in die Diskussion. Also die Aufforderung ist, diejenige zu überlegen, wie, mit welchen Textbausteinen, mit welchem Inhalt spricht der Präsident die Leute da an und was ist das Prototypische daran. Man kann vielleicht noch eine Hintergrundinformation geben. Wenn jemand fragt, was meint er eigentlich damit, dann ist es ja vielleicht schon der halbe Weg zu einer Antwort. Hier kann man sagen, was war der Anlass dafür, dass er das gepostet hat? Der Anlass war nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal, dass der amerikanische Präsident sich beklagt über das sogenannte Birthright Citizenship, für in den USA geborene Kinder von Migranten, die qua eines US-Gesetzes automatisch die amerikanische Staatsbürgerschaft haben, wenn sie in Amerika geboren werden. Ein Projekt, das der Trump geerbt hat von seinen Vorgängern und das er seit Beginn seiner Amtszeit an den Pranger stellt und abschaffen will. So, das ist der Anlass. Und um seine Klage deutlich zu machen, veröffentlicht er diesen Tweet. Also ihr braucht keine Scheu zu haben. Was lernt man darüber, über die Weltsicht, über die Propaganda des amerikanischen Präsidenten? Das Beste ist, du kriegst ein Mikro.
Wenn man sich als, also nicht ganz dumm stellt und als so ein, also ich probiere mal mich in die Lage eines mittelgebildeten amerikanischen Bürgers zu versetzen, dann lese ich daraus die Botschaft, es gibt eine Menge amerikanischer Gesetze, die irgendwann mal irgendwie nützlich waren für die Nation, für uns alle. Und in dieser Vereinnahmung, dass wir, gibt nun Trump bekannt, dass da dringend eine Revision nötig ist, weil offenbar sich dort in der Historie ziemlich viel Müll angesammelt hat an Gesetzen, der nun den anderen, wer auch immer das ist, jedenfalls den Feinden der Welt, die uns dann damit ausnutzen können, zugutekommt. Und ja, und er unterstreicht das mit dem Wort Stupidity, dass diese, also auch vielleicht eine Kritik er ausspricht an seinen Vorgängern, dass die nicht rechtzeitig die Gesetze den aktuellen amerikanischen Bedürfnissen angepasst haben. Und da muss man doch schnell reagieren, wenn die Weltlage sich ändert oder da Flüchtlingsströme kommen und oder was auch immer. Also eine amerikanische Regierung muss autark schnell im Interesse der Nation handeln können und nicht überkommene Prinzipien wie moralisch oder humanistisch, die auch immer mal gedacht waren oder eben auch durchaus pragmatisch mal ihren Sinn hatten, man muss das immer sofort anpassen und für Amerika immer das Beste sofort schnell umsetzen. So verstehe ich das.
Ja, sehr freundlich ausgedrückt.
Ja, ja, danke nochmal für die Präzisierung, um welches Gesetz.
Du musst, glaube ich, lauter sprechen.
Um welches Gesetz es ging. Ich würde sagen, dass es in ja, bekannter Weise mittlerweile so ist, dass er damit das, das Feld bereitet für spätere politische Umsetzung. Also es wird vorher, wie hier zu sehen, erstmal eine bestimmte Grundstimmung heraufbeschwört, die es vielleicht gibt, die konkretisiert wird auf eine bestimmte Sache. Hier ist es, ja, dass Gesetze ja möglicherweise zu dem eigenen Nachteil ausgelegt werden, dass sie gar nicht mehr die Berechtigung besitzen, wie du es gerade drüben gesagt hast. Und dass von vornherein erstmal ein Umfeld geschaffen wird, in dem sich Nutzer, die das lesen, die ihm folgen und egal erstmal, ob sie ihn kritisieren oder ihm positiv gegenüber gestimmt sind, darüber nachdenken, über diese Sache, was schreibt er, wie kann ich das, was kann ich für später für Ziele umsetzen, wenn ich so eine Stimmung heraufbeschwört habe. Und das klassische Wir und Die ist natürlich auch in den zwei Sätzen vorherrschend und ja, ist meiner Meinung nach dann natürlich eine besondere Form, mit wir erstmal die eigene Gruppe anzusprechen, die ihm folgt und gleichzeitig seine Bürger sind. Und ich glaube, dass das Entscheidende bei den Tweets von Trump, und das ist hier sehr gut auf den Punkt gebracht, ist eben, dass die Voraussetzung dafür zu schaffen, für politische Umsetzungen, die auf einer ganz anderen Ebene laufen, als diese Worte sind.
Es sind, glaube ich, zwei Fragen unterwegs jetzt. Das eine ist, kann man das genauer charakterisieren, was du genannt hast mit die eigene Gruppe spricht er an? Also wen spricht er da mit wir an? Und was heißt jeweils dieses Possessivpronomen unsere Gesetze zu unserem Nachteil? Und da ist es, glaube ich, nicht zu kleinlich zu sagen, es fällt ja was auf an diesem Zitat. Erstmal heißt es, the world, das ist ein Singular, und hinterher kommt they, das ist ein Plural, aber offenbar sind immer die gleichen gemeint damit. Also das ist schon mal ein erster Hinweis darauf, wie die Einteilung der Welt funktioniert. Amerika, das, was genannt worden ist, die eigene Gruppe, und der Rest der Welt, also alle. Und das sind tatsächlich alle damit gemeint. Das wäre der eine Strang, den man auf jeden Fall weiterverfolgen müsste, auch bei deinem Beitrag, weil du hast ja so in einem Satz gesagt, korrekt wiedergegeben, wie er denkt, dass man in einem Atemzug so angesprochen wird, also offenbar auch so denken soll, das ist zum Nachteil der Nation und aller ihrer Bürger. Und zwischen Nation und alle ihre Bürger wird ein Gleichheitszeichen gemacht. Und nicht nur wegen der Kürze des Tweets, sondern das ist ein Hinweis, so sollen die Leute über die Welt denken. Die andere Frage wäre dann noch das, was du als zweites angesprochen hast, nämlich ist so ein Tweet, so habe ich dich zumindest verstanden, so eine Art Testballon dafür, er guckt mal, wie ob solche Sprüche beim Volk ankommen, um damit zu schauen, ob die Politik, die er unter dieser Überschrift America First oder America Make America Great Again macht, dann auch, wie du es genannt hast, erstmal unspezifisch auf einer anderen Ebene durchzusetzen. So, das sind aber zwei verschiedene Sachen. Erstmal, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, was ist denn zu diesem We and They, also zu dieser Einteilung der Welt, zu sagen? Was setzt er denn da in gleich, in eins? Also klar, die Ansprache ist eindeutig. Was würde man denn dagegen sagen, wenn man sagen will, so möchte ich eigentlich gar nicht angeredet werden? Oder umgekehrt, auf der anderen Seite, das ist aber der gleiche Gedanke, nur andersrum. Was macht denn eigentlich diejenigen, die hier alle unter the world gefasst werden, eigentlich alle gleich? Was eint die denn? Es sind ja ganz verschiedene Subjekte. Also wenn man an die angesprochenen Migranten denkt, die ihre Kinder im Bauch nach Amerika einschleppen, so redet der darüber, und sich damit die amerikanische Staatsbürgerschaft erschleichen. Man kann an alle anderen Staaten denken, mit denen Amerika in Konkurrenz steht. Und das fällt alles unter the world und unter they und darunter, dass das Verhältnis von denen behauptet wird, er erzählt es ja schließlich als Geschichte im Indikativ, so ist es, die ganze Welt lacht über Amerika. Ist es denn so?
Also was auf jeden Fall erstmal aufmacht, ist eine Interessengleichheit innerhalb der Gruppe, die er anspricht, also der Amerikaner in dem Fall. Und auch gleichzeitig macht er den Interessengegensatz auf zu den anderen der Welt und macht damit eigentlich auch klar, wo eigentlich die Grenze sozusagen verläuft, danach, wonach sich dann ja diese Gesetze auszurichten haben, an sozusagen welchen Zielen oder Strategien.
Ja, nämlich welche?
Der sozusagen für einheitlich befundenen nationalen Interessen, dieses sozusagen einen Subjekt Nation gegenüber allem anderen, dem Außen.
Also ich gehe davon aus, dass ein amerikanischer Präsident seinerseits davon ausgeht, dass der nationale Standpunkt dort relativ durchgesetzt ist, schon immer anerkannt wird in der großen Breite der Bevölkerung und dass das sein Agitationsinteresse eher nicht ist, dass er die Leute dazu auffordern will, wir gegen den Rest der Welt, sondern dass, wenn überhaupt, dass dann diese Akzentverschiebung eine Rolle spielt, wie noch George Bush gesagt hat, wer nicht für uns ist, der ist gegen uns. Also dass sich die USA schon noch in einem NATO-Bündnis mit anderen Staaten zusammen platziert haben, das auch vielleicht national so ein bisschen rum war. Aber das ist ja alles obsolet. Jetzt sind ja alle Konkurrenten, vor allem Europa und Deutschland. Und dass diese Akzentverschiebung vielleicht so ein bisschen da drin vorkommt und eben, dass er für sich oder für das Präsidentenamt grundsätzlich also mehr Handlungsfreiheit, mehr Spontanität, weniger Bindung an alle möglichen Regeln und Gesetze fordert und sagt, das muss anders sein. Also Amerika muss autarker, spontaner handeln können. Das lese ich da eher raus als die Ansprache, dass man diese Einheit von Staat und Volk wirklich erst noch herstellen muss. Die, glaube ich, die ist da gar nicht, steht da gar nicht in Frage.
Also was er erstmal prinzipiell macht mit dem Gleichstellen von den Interessen, ist halt das Leugnen von sämtlichen Klassenunterschieden und sämtlichen Widersprüchen zwischen den Klassen. Also er sagt, die Interessen des amerikanischen Proletariats sind die gleichen wie des Yankee-Imperialismus. Das stimmt natürlich nicht. Und so also im zweiten Punkt, natürlich lacht die Welt nicht über die Dummheit vom Yankee-Imperialismus. Der Yankee-Imperialismus ist eine Supermacht und spielt Weltgendarm, eine Supermacht, spielt Weltgendarm und hat eine sehr führende Rolle natürlich in der internationalen Konkurrenz entsprechend. Und insofern ist es natürlich absurd zu behaupten, dass die Welt irgendwie also über Amerika nur lachen würde insgesamt. Und was der Redner vor mir gerade auch noch angesprochen hatte, die gewisse Spontanität, die er zusätzlich quasi fordert, ist ein Ausdruck klar von seiner faschistischen Tendenz. Denn was er damit sagt, ist, ich möchte mich über die bürgerlichen Rechte, über die bürgerliche Demokratie hinwegsetzen können. Und Herrschaft ohne diese Begründung in der Demokratie ist eben Faschismus.
Will sich jemand darauf beziehen? Okay, dann stelle ich mal ein paar Rückfragen an euch beide. Wenn es so wäre. Das ist einfach eine Leugnung des Interessengegensatzes zwischen amerikanischem Proletariat und dem Staat, das es regiert. Und alle anderen Klassen auch noch wäre. Wo du gesagt hast, das stimmt natürlich nicht. Warum blamiert er sich denn damit nicht? Ich glaube, die andere Frage, die können wir erstmal ein bisschen nach hinten vertagen, die müssen wir aber auch noch klären, mit dem ist es ein Ausdruck von Faschismus. Aber machen wir vielleicht erstmal den ersten Punkt. Und zu deiner Überlegung hätte ich eigentlich auch gedacht, du hast ja vorhin mal so angefangen, dass du gesagt hast, ich versetze mich mal in einen durchschnittlich gebildeten Amerikaner hinein und wie der den versteht. Ich glaube, auf solche Feinheiten wie den Unterschied zu Bush und solche Sachen, die unterstellt er gar nicht. Sondern es ist ja vorhin schon mal angedeutet worden, in diesem Stichwort Dummheit, Stupidity, redet er über seine Vorgänger. Ganz allgemein. Und macht eine Gleichung zwischen, wenn er seine Vorgänger als dumm beschimpft, dann ist es ganz offensichtlich, dass Dummheit ein Synonym für Schwäche ist. Schwäche in der Führung der Nation, Schwäche in darin, das in der Welt durchzusetzen, was Amerika zusteht. Nämlich, dass die ganze Welt Amerikas Gesetze, wie er es nennt, respektiert und sich nach ihnen richtet. Das ist sozusagen seine Prämisse, aus der sich überhaupt das Bild ergibt, dass die ganze Welt Amerika auf der Nase rumtanzt und sich dazu noch ins Fäustchen lacht. Und zwar mit allem, was sie tun. Also das ist immer noch einzuholen. Also mal so rum die Gegenfrage. Wenn das wirklich so offensichtlich verkehrt ist, was kann man denn dafür tun, um das auch deutlich zu machen? Also einfach zu sagen, bist gar nicht der Anwalt des amerikanischen Proletariats. Geht ja auch nicht, er stellt sich ja so hin. Also als was spricht er denn die Leute da an? Und zwar als gewählter Präsident. Also es ist immer noch wir sind immer noch an der ganz entscheidenden Stelle, was du vorhin so gesagt hast, naja, er spricht seine eigene Gruppe an. So, die eigene Gruppe, das ist ganz klar, das ist das gesamte amerikanische Volk. Und die spricht er an als Kollektiv, als wir.
Ja, um das nochmal zu präzisieren, also die Ansprache der eigenen Gruppe, glaube ich, basiert da auf verschiedenen Ebenen und das ist ein guter Hinweis, dass da auch das Wort Stupidity da einen Einfluss drauf hat, weil offensichtlich funktioniert es so, wenn man solche Sätze ausspricht oder schreibt, dass die Menschen bei ihren oder viele Menschen bei einem Art Ehrgefühl gepackt werden, würde ich jetzt sagen, dass es eine Ansprache ist, sich selbst nicht als dumm hinzustellen, sondern besser zu handeln. Und in dem Fall, nochmal darauf zurückzukommen, ist es halt einmal natürlich die Menschen, die ihn unterstützen oder die sowieso glauben, das ist eine gute Sache, aber vor allem auch jene zu erreichen, die in irgendeiner Zwischenposition sind und die zahlenmäßig nicht gering sind. Also das führt mich im Prinzip auch wieder dahin zurück, was ich erst gesagt habe. Es wird eine Themensetzung da versucht, um auch die Leute dafür zu gewinnen, für dieses Ziel oder zumindest sie darauf vorzubereiten, die nicht der Meinung vorher waren. Und deshalb ist es wir auf verschiedenen Ebenen, was ich gesagt habe. Es sind, also die einfachste Unterscheidung ist wahrscheinlich, es wurde jetzt hier mehrmals gesagt, irgendwie die amerikanische Staatsbürgerschaft erstmal. Aber selbst da gibt es ja schon Unterschiede, wie wir auch gerade schon gehört haben, zwischen denen, die die Staatsbürgerschaft sich erschlichen haben und denen, die sie scheinbar verdienen. Und deshalb, glaube ich, ist diese Wir-Konstruktion sowohl ein Mobilisieren der eigenen Anhängerschaft, die schon feststeht, als auch ein Mobilisieren von Menschen, die noch nicht direkt dazugehören oder die noch nicht wissen, dass sie dazugehören wollen, die sich dadurch angesprochen fühlen, weil sie möchten nicht dumm dastehen, sie möchten nicht missbraucht werden von der anderen Welt und sie wollen auch nicht, dass über sie gelacht wird.
Ja gut, also ich denke, er spricht sie als Nationalisten an, beziehungsweise als Patrioten und wirft dann einfach die Frage auf, so, was ist jetzt der richtige amerikanische Nationalismus oder Patriotismus? So was, was man auch hier in diesem Land kennt, was ist der richtig gute Deutsche oder was ist der schlechte Deutsche? Und dann ist es halt nicht nur so, dass diejenigen Amerikaner sind und auch für Amerika sind, die einfach für die Gesetze sind, sondern diese Gesetze, die müssen dann halt auch noch hinterfragt werden. Und die Frage, die macht er halt auf. Und das sieht man halt auch auf der Antwort und der B, auf die man dann vielleicht zu sprechen kommen könnte. Da meldet sich dann ein anderer Nationalist oder Patriot zu Wort. Und der kehrt die ganze Sache, die da in dem Zitat einfach genannt wurde, einfach nur um. Ja.
Okay, das Letzte können wir, glaube ich, mal nach hinten schieben. Also das ist einfach zur Übersichtlichkeit der Diskussion schon angesagt, man muss erstmal die Folie haben, die er vorgibt und auf die sich dann das Echo bezieht, um dann zu sagen, worin antworten Sie auf der gleichen Ebene und wo kritisieren Sie ihn quasi im Namen seiner eigenen Vorgabe. Was du eben schon angedeutet hast, das ist auch richtig, aber das muss man noch ein Stück weit zurückschieben, weil wir sind immer noch bei der Frage. Also du hast jetzt noch ein wesentliches Moment eingeführt in die Debatte. Das ist das Stichwort Ehrgefühl. Und jetzt hat man schon drei Stichworte und vielleicht haben die ja einen inneren Zusammenhang. Das erste Stichwort, was sich hinter Gesetze Amerikas, die missachtet werden, verbirgt, das ist sowas wie eine Umschreibung der Interessen Amerikas auf dieser Welt gegenüber denjenigen, die von auswärts rein wollen und gegenüber alle gleichartigen Souveräne, mit denen Amerika in der Welt in Konkurrenz steht. So. Das ist ja in dem Sinn als Faktum, die Welt zerfällt in dieses Innen und das Außen unterstellt. Zweitens wird, wenn über die Interessen Amerikas so geredet wird, in der Form von, da werden Gesetze missachtet, wird nicht einfach das Interesse dessen, was du so hässlich gesagt hast, irgendwas mit Yankee-Imperialismus, wenn ich das richtig gehört habe, oder habe ich dich falsch? Ja. Also, ob mit oder ohne Yankee, auf jeden Fall hast du Imperialismus gesagt, damit wirst du auch nicht verkehrt liegen. Aber, Er sagt ja nicht deinem Volk gegenüber vorwärts mit dem US-Imperialismus, sondern er sagt halt gleich vorwärts mit unseren Gesetzen und nieder mit denen, die die Gesetze missachten. Also er übersetzt erstens in dieser Ansprache des Wir die Interessen Amerikas in Gesetze, nach denen die anderen sich zu richten haben. Das ist ein Hinweis darauf, als was dieser Typ Donald Trump da eigentlich spricht, als Vorsitzender der Supermacht. Das ist ja kein Geheimnis. Nur, er spricht gleich so als Vorsitzender der Supermacht, dass er die Interessen Amerikas in der Staatenkonkurrenz in ein Recht übersetzt, das Amerika zusteht. Und auch da hört er nicht auf, sondern er fängt auf der Ebene, die du jetzt als letztes genannt hast, eigentlich gleich da an, wo er hin will. Nämlich zu sagen, wenn die Interessen und das Recht Amerikas verletzt ist durch die anderen, dann ist damit eure Ehre angegriffen. Also Ehrgefühl ist da das richtige Wort. Er hat gerade noch sozusagen die zusätzliche Floskel gesagt. Er spricht sie an, nicht einfach in irgendeinem persönlichen Ehrgefühl, sondern er spricht sie an in dem Ehrgefühl des nationalen Kollektivs, Nationalismus oder Patriotismus, jetzt mal egal, wie man das nennen will an der Stelle, es bezeichnet jedes Mal die gleiche Sache. Und von dieser Seite aus merkt man, wie er die Leute persönlich anspricht, in dieser Doppelrolle, du als Amerikaner musst dich von dem Rest der Menschheit, die man sich vorstellen soll, als, ich weiß nicht, wie viel gibt's, 8 Milliarden Menschen oder sowas, 8 Milliarden Menschen sitzen auf dem Globus rum, wo auch immer, in irgendwelchen Hütten in Bangladesch, im Iran, in China oder sonst irgendwo und lachen sich tot über Amerika und seine Amerikaner. Und da hat man jetzt von dieser Seite her diesen Rückschluss auf das, was er wie selbstverständlich in eins setzt, in einem Wort, we und our. Und das ist die Einteilung. Und wenn man in die Richtung ein bisschen drüber nachdenkt, also dazu möchte ich auf jeden Fall jetzt mit den Ausführungen auffordern, dann muss man sich schon überlegen, nicht nur zu fragen, was ist denn eigentlich, was sind denn eigentlich die Anhänger, die er da anspricht, die er schon hat oder die er gewinnen will, sondern worüber und worin will er sie gewinnen? Da ist die Kategorie Respekt, die hier eingefordert wird. Das, was man aus dem privaten Alltag, wo Menschen sich mit ihren Interessen und mit ihren beanspruchten Rechten und mit ihrem persönlichen Ehrgefühl kennen, Respektalter, fordere ich mal ein, unmittelbar überführt als das, was du so harmlos eigene Gruppe genannt hast. Weil da wird der Mensch angesprochen als Individuum, das zugleich gar nichts anderes ist, gar keine, ihr kennt das Wort, Identität hat, gar keine andere Identität als seine nationale. Und das soll er sich als das höchste persönliche Gefühl zurechtlegen. So viel Unsinn steckt in einem einzigen Zitat. Und deswegen, das ist zumindest ein Stück weit eine Ansprache, also ein Hinweis darauf, dass die dass der Inhalt dessen, als was die Leute da angesprochen werden, das Entscheidende ist. Sie sollen sich gleich als gar nichts anderes reflektieren, als sich diese Vorstellung. Und dann hat man schon ein Stück weit dieses Moment, wo du gesagt hast, derjenige, der da angesprochen ist, also er hat ja die, gerade in seinem Wahlkampf die Hard Working Class angesprochen. Er hat sie angesprochen als welche, die sich ausschließlich in der, gar nicht als Klasse, sondern als Teil der Nation begreifen sollen und sich die Welt so zurechtlegen, dass jeder Schaden, Detriment ist ja hier das Stichwort, jeder Schaden, den irgendjemand in Amerika auf dieser Welt in seinem Leben erleidet, dadurch verursacht ist, dass entweder fremde Menschen oder fremde Staaten Amerikas Gesetze zu ihrem eigenen Vorteil ist gleich zum Nachteil der Amerikas und der Amerikaner ein und dasselbe gebrauchen. Und man liegt sicherlich nicht verkehrt. Der Trump würde sich auf jeden Fall nicht dagegen wehren, wenn man in diesem Zitat "is using our laws" sofort dran denkt, das ist Missbrauch, Abuse. Auch das wird in eins gesetzt. Solche Sachen, die wir jetzt kurz daraus gefieselt haben, sind in sowas unterstellt, wenn man die Leute so anredet, dass das das Allerselbstverständlichste von der Welt ist, wo wir jetzt mal gerade drei Fragezeichen dahinter gemacht haben, ob das wirklich das Selbstverständlichste von der Welt eigentlich ist. Und wenn wir die Frage mit dem Faschismus, was eben so als Verdacht unterwegs war, mal noch ein paar Minuten nach hinten schieben und vielleicht noch diesen einen Gedanken fertig machen. Genau so in einem verletzten Nationalstolz, in einem verletzten Nationalehrgefühl spricht der Trump seine Follower an. Und wie gesagt, Follower ist ja nicht gleich Gefolgschaft, sondern wir werden es ja gleich sehen dann in der Echo-Abteilung. Du musst ihm ja auch followen, wenn du ihn hassen willst. Das ist einfach die technische Bedingung dafür. Das heißt nicht gleich Liebe, ja? Da hinten ist eine Wortmeldung. Mir auch nicht.
Okay.
Ja. Aber Entschuldigung.
Ich sehe immer den zweiten Teil dieses Zitats. Er bezeichnet nämlich die Leute, die dulden, dass die amerikanischen Gesetze zum Vorteil derer, die gar nicht nach Amerika gehören, benutzt werden als Idioten. Das heißt, ich sehe das gar nicht so freundschaftlich, wie das vielleicht jetzt hier interpretiert wurde. Der sagt einfach, Leute, unsere Gesetze werden von irgendwelchen, beliebig woher, zu ihrem Vorteil und zu unserem Schaden genutzt. Und solange ihr das duldet oder wer das duldet, seid ihr Idioten. Stupid. Das sehe ich so aus dem zweiten Satz erst.
Ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Ich sehe das aber anders.
Okay.
Beziehungsweise dieses Verhältnis von angesprochener Nationalstolz und es gibt auch Idioten. Das ist schon vorhanden, das ist aber kein Widerspruch, sondern es gehört zusammen wie Arsch auf Eimer. Aber vielleicht erstmal das Erste. Ich glaube, Also zumindest haben das die bisherigen Überlegungen, waren wir eigentlich so weit, dass man sagt,
die Verletzung oder die Ausnutzung der amerikanischen Gesetze dulden. So.
Ja.
Kein Gegensatz. Nein. Aber packt sie an ihrer Ehre und sagt, heute soll sie nicht dulden sein.
Das wäre der Zusammenhang. Ich finde aber was entscheidender, weil erstmal diejenigen, die er da direkt anspricht, als dumm und dämlich und wie auch sonst man das übersetzen will. Das sind ganz klar, wie vorhin schon richtig gesagt worden ist, nicht einfach die Teile des amerikanischen Volks, denen das womöglich wurscht ist, sondern das sind seine Vorgänger an der Macht. Also they love heißt, das ist wirklich alle Staaten dieser Welt und ihre Bevölkerung lacht sich tot darüber, dass die amerikanische Nation in Gestalt ihrer Führung es zulässt, dass andere das tun, was die erste Hälfte des Zitats behauptet. Nämlich, die ganze Welt lacht sich tot, die ganze Welt benutzt amerikanische Gesetze zum ihrem Vorteil und zum Nachteil der USA. Und da kommt es ihm, glaube ich, nicht so sehr drauf an, zu sagen, und es gibt Leute in Amerika, denen ist es wurscht. Vielleicht denkt er auch an sowas, aber der denkt, die Perspektive, auf die so etwas hinorientiert ist, die ist schon das ernst genommen, was du da so als Stichwort reingeworfen hast, er spricht den Nationalismus an. Also der argumentiert und denkt nur in der patriotischen ersten Person Plural und übersetzt alles, was an persönlichen Interessen unterwegs oder geschädigt wird, dahin, das hat einen einzigen Grund, nämlich, dass die Welt über die Gesetze der Supermacht ausnutzt und es gibt welche, die diese Supermacht gar nicht genügend einsetzen und das sind A, seine Vorgänger und B, da kommen wir vielleicht später noch dazu, diejenigen, die sich gegenüber dem Ausland in der Presse oder sowas zu liberal verhalten und womöglich nach Kompromissen mit dem Ausland suchen oder sonst irgendwas. Aber das kann man mal ein Stück weit nach hinten schieben. Ja, Stupidity ist das Gegenteil von Nationalstolz, aber das hat einen Inhalt, nämlich es ist die Dummheit der Führer. Wer hat das eigentlich zugelassen, dass das Gegenteil von dem eingetreten ist, wie die Welt aussehen sollte? Supermacht steht hier für so etwas wie die Interessen Amerikas in der Konkurrenz der Staaten sollten wie ein Gesetz über diese Konkurrenz gelten. Dann deutet er darauf, irgendwo in dieser Konkurrenz, was auch immer man sich darunter vorstellen muss, setzen andere Staaten ihre Interessen durch. Und dann sagt er, also ist die Welt in Unordnung. Warum ist die Welt in Unordnung? Weil die dummen Führer es zugelassen haben, dass die anderen über die Supermacht Macht lachen, statt umgekehrt, die Welt liegt Amerika zu Füßen. Also das wäre meine Lesart von Dummheit. Und so, denke ich mal, schließt sich das gerade, ist dein Gedanke nicht unbedingt ein Einwand, sondern, ja, würde ich auch sagen, in dem Sinne passt es zusammen. Wir sind eigentlich die Stärkeren und haben das Recht, des Stärkeren durchzusetzen. Wenn die Welt anders ausschaut, sind wir dumm, was ist unsere Dummheit? Wir gebrauchen unsere überlegene Gewalt nicht so, wie es eigentlich sich gehört. Kannst du mit dem Angebot was anfangen? Oder, also ich wollte das jetzt nicht gleich beenden, das ist, wäre meine Gegenmaßnahme, mein Gegenargument dazu. Machen wir weiter.
Ja. Ich sehe auch so, du hattest vorhin ja schon mal gesagt, man könnte dieses Zwilling eigentlich auch als Missbrauch deuten, und aber gerade weil es da so steht, sie benutzen das, das heißt auch legitim zu sein, so wie, das, so wie unsere Gesetze, die wir gemacht haben, das scheint, so stellt er das scheinbar fest, auch also gewollt zu sein, dass es so benutzt wird, aber jetzt ist es zu unserem Vorteil, und das klingt eigentlich für mich auch so, so eine Ankündigung nach, das müssen wir aber eigentlich ändern. Jetzt den zweiten Satz mal noch weggelassen, wen er dann mit Stupidity anspricht. Und dann würde ich, also dann denke ich, dass er, wenn er Using sagt, also wenn er das sagt, sie nicht, es wird missbraucht, sondern es wird genauso genutzt, als ist das, was unsere Gesetze waren oder die amerikanischen Gesetze eben nicht mehr so up to date sind oder nicht mehr aktuell.
Ich meine, man sollte sich das nicht so simpel machen mit dieser wir und die und die sind ja alle blöd, die Vorgänger. Ich denke, dass die mittlere Loyalität des amerikanischen Bürgers, also nicht unbedingt die, dass das Hurra-Patrioten ist, sondern dass man immer schon großen Wert gelegt hat darauf und das auch erfolgreich, dass man sich auf die Verfassung, die Gesetze als das bindende Moment des Amerikaners, der dann stolz ist, wir haben die beste Verfassung der Welt, das ist so total demokratisch und rechtsstaatlich und die anderen sind ja alle Diktaturen und schlimme Leute und deswegen haben wir auch das Recht, dort Ordnung zu schaffen in der Welt, und dass dieser Nimbus der Loyalität anders als in Deutschland überhaupt viel weniger ja so einen völkischen Hintergrund hat, sondern eben diesen Verfassungspatriotismus, und dass diese Aufgabe, jetzt an den Gesetzen zu rütteln und ein neues Diktum einzuführen, hey, natürlich haben wir Gesetze und da muss sich jeder dran halten, das ist ganz wichtig, deswegen sind wir Amerika, aber man muss die natürlich anpassen, wenn die also uns schaden, also wofür sollen die denn gut sein, außer dass sie uns nützen, dafür sollen sie da sein, und das ist ja da schon eine einen gewissen Affront mit einer gewissen Werbe durchsetzen muss gegenüber einer Öffentlichkeit, die schon den Bestand des Gesetzes erstmal gar nicht so in Frage gestellt sieht. Also dass das er sieht sich als den richtigen Mann, das jetzt zu ändern und das jetzt mal ein bisschen zu flexibilisieren. Ich bin der, dem ihr jetzt die Kompetenz und die Befugnisse geben müsst, da mal aufzuräumen mit diesem ganzen alten Zeug und das für die Interessen Amerikas wirklich mal neu zu machen. Aber natürlich Gesetze, aber andere.
Ich meine, das war jetzt zwei oder dreimal auch schon vorgekommen. Also die Gesetze werden nicht mehr up-to-date oder nicht zeitgemäß. Du hast das ausgedrückt als, man muss mit dem Alten aufräumen. Und das meine ich, ist im Verhältnis zu dem, was wir versucht haben zu klären, eigentlich viel zu unbestimmt. Der sagt nicht, das ist altmodisch, also ich modernisiere das um, sondern er gibt dem, was ihn stört, doch einen Inhalt. Und der Inhalt ist, erstmal die ganze Welt nutzt unsere Regeln, sei es bei Zoll, unsere Abtreibungs- oder Einbürgerungsregeln, dies oder das, wie gesagt, das war eingangs gesagt, das kann er zu allen Gegenständen eigentlich den gleichen Tweet ablassen. Warum? Die Auskunft ist, die nutzen das, was wir für uns eingerichtet haben gegen uns, die sind andere Staaten, Staatsbürger anderer Nationen. Und dann ist klar, dieses Schädigungsverhältnis ist das, was das Unerträgliche ist. Das hat mit alt und nicht zeitgemäß einfach nichts zu tun. Das wäre also oder Modernisierungsbedarf. Das finde ich wird völlig dem Trump seinem Standpunkt und etwas kommt überhaupt nicht hinterher. Das Zweite, du merkst es auch an dem Zweiten, von dem, was wir vom Ehrgefühl gesagt haben. Das ist ja auch nicht einfach und nur, keiner will dumm sein. Sondern mit Dummheit, also erstens Führer der Obama-Regierung, bis inklusive Bush genannt, die ihrerseits zulassen, dass andere was ausnutzen. Die anderen, die was ausnutzen, werden auch gleich gefasst als Lachen. Lachen meint er schon, das ist ausgedrückt worden von Manfred, als die sollen Amerika quasi fürchten. Das ist nicht schön, wenn irgendwer lacht, das sowieso nicht. Auch nicht nur ein Ehrgefühl, man darf nicht ausgelacht werden, sondern der Inhalt ist vom Standpunkt der Stärke, die Amerika hat und dem Recht, was Amerika zusteht, haben andere Nationen ein ganz anderes Verhältnis einzunehmen zu uns, als das, was ich jetzt als Ausnutzen denunziere. Also das würde ich auch erstmal als eine Denunziation kennzeichnen, was er mit Ausnutzen ausdrückt. Es ist ja auch schon gesagt worden, er sagte nicht einfach, es ist ein Interessensgegensatz zwischen der amerikanischen Automobilindustrie und der deutschen oder zwischen rein vom Staat her betrachtet irgendein Gegensatz, sondern der Gegensatz ist einer, der besteht darin, dass überhaupt irgendwer was von der amerikanisch eingerichteten Ordnung hat, gegen was Amerika an und für sich zusteht. Das wollte ich erstmal bemerkt haben gegen das, wird dem ganzen Charakter nicht gerecht, von Unzeitgemäßheit, alt, unmodern zu sprechen.
Ja. Er will nochmal darauf antworten.
Um nicht missverstanden zu werden, mit dem Alten meine ich nicht nur einfach alt und nicht modern, sondern eben unter anderem auf dem Aufbauen, was ich vorhin sagte, George Bush sagte noch wenig für uns, das ist gegen uns. Das heißt, dass auch in Amerika ganz sicher das Selbstverständnis des guten Amerika, wir sind die Guten, auch mit unseren Freunden in Europa, Deutschland, vielleicht auch Japan, dass das also einen normalen Amerikaner, der normale Zeitungen liest, durchaus noch im Kopf ist und das als ein Selbstverständnis von wir Amerikaner mit unseren Freunden, was sich jetzt ändert. Und dieses, was sich jetzt ändert, braucht natürlich so ein Ausrufezeichen, jetzt geht's anders lang und jetzt... Also ich denke, dass ein mittelgebildeter Amerikaner sich das mit diesem Satz nicht, dass er sich damit nicht angesprochen fühlt, aber meint, ja, dieser Impuls ist jetzt wichtig für die Amerikaner insgesamt. Also dass man, also ich glaube nicht, dass die Amerikaner wirklich so platt denken, sondern dass sie sich schon in der Welt wohlgefühlt haben, als die, die das Gute überall machen und auch deswegen stolz auf sich waren und diesen Stolz jetzt auf eine neue egoistische Ebene zu stellen, das bedarf einer gewissen Überzeugungsarbeit und ein paar neue, kräftige Worte mal in die Welt blasen, dass man das auch wirklich jetzt, dass alle verstehen, jetzt ist die Welt nicht mehr so wie vorher und jetzt bin ich der richtige Mann für diese neue Welt.
Ich glaube, wir tun uns einfacher. Wenn man es nicht so psychologisch spekulativ nimmt, wen er da womöglich anspricht, sondern wenn man erstmal noch den einen Gedanken fertig macht, den sie jetzt auch angesprochen hat, so diese Art der persönlichen Ansprache hat einen knallharten politischen Inhalt und der wird von oben herab dekretiert, dann war man ungefähr an der Stelle, wenn ich es mal bis hierhin versuche zusammenzufassen, wo man sagt, mit die Welt und die Gesetze, ist so etwas gemeint, das ist ganz klar ein Verhältnis nicht nur des Präsidenten zu seinem Volk und dessen Verfassungspatriotismus oder sowas, woran du gedacht hast, sondern das ist ganz klar eine Ansage, wie Amerika neu zu neuer Größe geführt werden soll. Und da ist die Diagnose, die er in dieser Abstraktheit und Brutalität vorerzählt, haargenau die Ankündigung für das, wofür er die Lösung ist. Die Diagnose heißt, die ganze Welt lacht über Amerika. Das hat einen Grund, weil die Führer Amerika es vergeigt haben, es zugelassen haben, wie du es ausgedrückt hast. Also braucht es einen Führer im wahrsten Sinne des Wortes, der die Größe der Amerikas tatkräftig wiederherstellt. Und das ist so arschklar, dass das Ziel dieser, seines Leaderships nicht einfach darin besteht, dass dann Amerika über die ganze Welt lacht, sondern das ist wirklich nur das Synonym, die Metapher dafür, dass die ganze Welt Amerikas Supermacht folgt. Und wenn sie ihm nicht folgt, sie unter diese Feindschaftserklärung fällt, wozu er hier in diesem Tweet quasi das Feindbild liefert. In diesen wenigen, dürren, aber auch sachgerechten Worten. Und wenn man die eine Seite jetzt noch zu Ende macht, mit diesem Standpunkt spricht er sein Volk an. Also braucht die Welt ist in Unordnung und zwar total und überall und von vorne bis hinten und von morgens bis abends. So, das ist so die Tour, mit der er antritt. Dann braucht es einen, der die Größe Amerikas wiederherstellt. Diese paar Worte, Make America Great Again, ist sowieso jedem Leser dieser Tweets geläufig, weil es auch in allen anderen Tweets täglich drinsteht. Und als solche spricht er das amerikanische Volk sozusagen als die natürlichste und selbstverständlichste Gruppe an, die dem simplen Gedanken des Patriotismus folgen. Wenn jemand über das Land Amerika, über die Nation lacht, dann sollen sich alle Insassen dieser Nation mit ausgelacht fühlen und entehrt. Diesen Nationalstolz stellt er wieder her, und zwar nicht nur durch Worte, sondern durch Taten. Nämlich, dass ein Zustand wieder einreißt, dass die Welt tatsächlich Amerika folgt. So, was heißt es für sein Volk nach innen als dessen Vertreter, auch der amerikanischen Arbeiterklasse, in den Rostgürteln und so weiter, er anspricht. Nach der einen Seite tritt er als welche an, ich bin derjenige, der eure Ehre wiederherstellt, die ich als verletzt definiert habe. Und genauso habt ihr das auch zu sehen. Und zugleich setzt er sich unmissverständlich mit dieser Diagnose, mit seinem Volk überhaupt nicht in eins. Weil die Rollenverteilung ist arschklar. Er spricht als der Leader, sie sind die Gefolgschaft und jeder an seinem Platz hat das zu tun, was der Trump über sich 24 Stunden am Tag sagt. Er macht einen great job für Amerika und jeder an seinem Platz hat das auch zu tun. Und vielleicht nehmen wir das mal zum Anlass, nach vorwärts zu gehen, wenn man das soweit erstmal stehen lässt. Und man spekuliert nicht darüber, wie der durchschnittliche Amerikaner so unterwegs ist, sondern nimmt sich mal diese Zitate vor, was kriegt der Trump eigentlich für Antworten darauf? Es ist ja gespalten, also ich unterstelle mal, also dass Trump Englisch jeder versteht. Ich lese es trotzdem noch mal vor. The world is using our presidency to our detriment. They laugh at the stupidity. They see you, Trump. You use our laws to enrich yourself to our detriment. Our laws are there to protect us from assheads like you, who think they are above the law. Can't wait to see Trump out of office and in jail. Lock him up. Oh my God, Tiny. Tiny, das ist richtig so ein durchgesetztes negativer Kosenamen für den Präsidenten, nicht nur im Ton, sondern auch im Bild. Jeder zehnte Tweet besteht darin, dass der Typ so in 5 mm Größe auf seinem Präsidentensessel sitzt und so weiter und füllt ganze amerikanische Comedy-Sendungen. Also Tiny hat sich so durchgesetzt als Anrede. You have made a mockery, gespött, of our once great nation. Und die anderen sagen, keep up your great work for the American people. Nein, nein, das sind verschiedene. Das sind so... Und der B, der Absatz ist so, das sind einfach ausgewählte, nahezu dann in hundertfacher Form. Also wie gesagt, der hat da 32.000 Kommentare gekriegt. Man kann das dann auch retweeten, also weiterschicken an Freunde und Bekannte, die man nicht kennt. Aber eine Gesinnung unterstellt. Und die anderen schreiben unter diesem Tweet einfach sowas drunter wie Keep up your great work for the American people, great guy, hope he will be president forever, rock on Mr. President, I really love this guy. Und unter einem positiven und unter einem negativen Post steht dann so und bei jedem zehnten drunter God bless America. Das ist auch eine Stellungnahme. So, man merkt, man muss da gar nicht viel reininterpretieren. Man muss auch nicht darüber spekulieren, wie viel von den Leuten, die da antworten, irgendetwas über die sachlichen Inhalte der Gesetze, über die der Trump geredet hat, weiß. Ich sage einfach nur so, das ist, glaube ich, nicht spekulativ. Man muss auch gar nicht viel darüber wissen. Es wird zumindest auch gar nicht thematisiert und wiederum nicht wegen der Kürze der Antwortmöglichkeiten. Man kann ja auch, wenn es einem zu kurz ist, gleich mehrere Tweets losschicken oder sowas. Das ist nicht der Witz, sondern was ist das Besondere an diesem Pro- und Contra-Echo? Und ich glaube, da erfährt man schon genug darüber, inwiefern der Trump landet, auch und gerade bei denen, die hier jetzt mal den größeren Raum einnehmen, nämlich diejenigen, die sagen, wir finden es gar nicht gut. Also mal die gleiche Überlegung, was ist Gemeinsamkeit und Differenz dieser Antworten? Wo ja dann auch das stattfindet, was ich am Anfang so formell gesagt habe. Tatsächlich ist es dann so, die posten da ja unter ihren Pseudonymen oder Klarnamen, je nachdem, wie sie sich bei Twitter eingetragen haben. Und dann gibt es auf diese 32.000 Kommentare wiederum Kommentare, wo der eine User sich auf den anderen bezieht und nicht nur den Präsidenten, sondern die sich untereinander als Assets beschimpfen.
So, also ich würde mal sagen, dass beide, die Kritiker wie die Befürworter, die Maßstäbe, die John Trump ansetzt, teilen. Also beide sehen, es muss jemanden geben, der die Nation leitet. Der eine Kritiker sagt halt, dass der Trump halt der Fehler ist, also nicht die Gesetze, sondern er macht halt einen falschen Job und deswegen ist er der Grund dafür, warum die Leute über Amerika lachen. Aber er teilt die Kritik, dass über Amerika gelacht wird. Das findet er nicht gut. Aber er sieht halt den Fehler nicht bei den falschen Gesetzen, sondern bei Trump. Und die anderen machen ja ganz offensichtlich, dass sie die Aussage von Trump für gut heißen.
Gut, dazu wäre ja auch noch was zu sagen, aber vielleicht erst mal zum Ersten. Ich weiß nicht, irgendwo, ich weiß gar nicht, wo ich hingucken komme. Ich habe jetzt ein Soll. Wo kam der Beitrag her? Ja, okay. Hm. Kann man noch mehr dazu sagen?
Ja, das geht stark auf die persönliche Sympathie. Also die bewerten immer die Person, ob sie den für einen tollen Typ halten oder halt nicht. Also entweder ist ein Arschloch im ersten Fall oder er ist halt ein super Typ, den man liebt. Ja, also es geht nur auf die Person.
Wie meinst du das mit dem nur?
Die gehen nicht darauf ein, oder also der erste schon, der ihn als Asset bezeichnet, auf das, was er halt sagt, dass die Welt über die USA lacht, sondern die, die ihn befürworten, finden halt ihn nur great. Und er soll so weitermachen. Also das ist alles.
Ich wollte nur sagen, die finden ja nicht einfach als irgendeine dahergelaufene Person gut, weil er Golf spielt oder so, sondern also es geht auch in die Richtung, was meinst du mit dem Nur?
Ja, nicht als irgendein. Ach so, da ist eine Meldung.
Ja, nur nochmal, um das zu präzisieren. Also ich würde sagen, dass einfach die gleichen Prämissen angenommen werden. Sowohl der Gegner als auch der hier abgebildeten Gegner, als auch der Befürworter. Es wird das gleiche Konzept von die Gesetze haben die USA groß gemacht, unsere Gesetze. Die Gesetze müssen für unsere Menschen positiv sein, als auch der komplette die komplette Öffnung für wir und die. Und die Sprache wird auch übernommen. Und das, nur nochmal, um das klar zu machen, also das ist ja genau der gewünschte Effekt. Diese Debatte, die damit sich eröffnet, greift beide Gruppen ein. Es geht nicht darum, das komplett zu hinterfragen, zumindest wenn wir uns jetzt hier diese Gegenüberstellung angucken, sondern es wird darauf reagiert in der ähnlichen Form, in der gleichen Form und es wird die Debatte aufgenommen und es wird eingestiegen und ab diesem Moment ist sie aktuell und ist sie fest. Es ist nicht mehr nur das Zitat, sondern es ist alles, was danach kommt.
Kannst du das Letzte nochmal erläutern? Das habe ich nicht genau verstanden, was du damit meintest.
Also ich habe das oder habe mich darauf bezogen, auf die Anfangsthese, die ich schon mal gesagt habe, dass mit diesem Tweet einfach eine Themensetzung stattfindet, eine Debatte ausgelöst wird, weil alle Follower und auch Medien, die sich auf diesen Tweet beziehen, steigen ja in diese Debatte ein. Sie lösen sie nicht auf oder sie geben keine direkten Gegensätze, die sich daraus ergeben, wie sie gerade wir jetzt versucht haben aufzudröseln, sondern sie steigen im ähnlichen Duktus und mit ähnlicher Argumentationsstruktur darauf ein. Egal ob dagegen oder dafür.
Also wie vor mir auch gerade gesagt wurde, Sie übernehmen eben den Inhalt quasi oder die Prämisse des Ganzen und nehmen an, dass eben diese Gleichsetzung zwischen den Interessen vom Proletariat oder allgemein dem Volk von USA mit dem Yankee-Imperialismus halt eine richtige Gleichsetzung ist. Und das zeigt zum einen, also es zeigt vor allem, dass anscheinend nicht die Marxisten in den USA diese Antworten als richtige, also die Antworten unter einem Tweet als richtige Methode der Antwort darauf sehen, sondern dass die wohl andere Methoden wählen. Und da würde ich dann sagen, müssen wir uns entsprechend fragen, ist denn quasi die Auseinandersetzung online damit denn der richtige Umgang damit? Oder wie müssen wir mit diesen Online-Nutzungen durch zum Beispiel Trump umgehen? Und ist es das richtige Medium? Oder also stimmt die Analyse, die Marxisten anscheinend gemacht haben, dass sie andere Wege wählen? Oder wäre es richtig gewesen, die Kommentare dessen zu nutzen?
Also ich lese hier zumindest aus dem ersten kritischen Teil der Antworten eine ganz normale nationalbürgerliche Gegenüberstellung. Die eine sagt, ich bin der richtige Präsident, ich mache alles zum Wohle der Nation, und die anderen sagen, nein, du bist der falsche Führer, du machst nur Scheiße. Du bist ein Idiot, ein Hampelmann oder sonst was, und beziehen sich dabei aber, wie ich vorhin gesagt habe, eben auf die Gesetze. Das halten die für den zentralen Konnex der Nation, der alles zusammenhält, also quasi die staatliche Herrschaft über die Leute, die sie für sich als eine Ordnung betrachten und alles für sich auslegen, dass die Gesetze ja für sie und jetzt gegen so einen Idioten doch eigentlich auch taugen müssten, und beziehen sich halt positiv da drauf und argumentieren von da aus eben gegen diesen Menschen, den sie da als Schädling der Nation auffassen.
Ich glaube, das ist nicht so gemeint, dass die Leute da eine halbe Staatstheorie eröffnen, wie das Verhältnis von Gesetz und Untertan sein müsste, sondern das ist einfach die Retourkutsche, wobei gemeint ist, also die stellen sich halt hundertprozentig auf den Standpunkt von Trump, genau übernehmen alle diese Sachen, die wir vorhin herausgearbeitet haben, und sagen nur, ja, du bist selbst der Grund, das war's doch schon.
Naja, es ist halt bei deinem vorletzten Beitrag ein bisschen offen geblieben, wo du so sagst, das ist doch so das ganz normale nationalbürgerliche Level, auf den argumentiert wird, und dann versucht man so den Inhalt reinzulesen, woran du da denkst mit den Gesetzen. Also erstens mal, vielleicht ist es ja auch dann abgehakt, aber würde ich zumindest das schon mal festhalten wollen, dass man nicht so einfach so abgeklärt sagt, das ist halt so das Nationale, das Normale, das mag schon sein, dass es normal ist im Sinne von verbreitet, aber es ist nicht normal als Gedanke, sondern da auch wieder nur verbreitet, nämlich ein Fehler. Den Fehler, was jetzt alles zu Recht gesagt worden ist, die Leute steigen ganz offensichtlich auf die gleiche Prämisse ein. So, darin ist ja unterstellt, das Gut tut ihnen nicht gut, wenn sie das machen. Weil sie machen all die Abstraktionsleistungen, die der Trump in seinem Tweet gemacht hat, machen sie entweder mit oder sie lassen sie unkommentiert und unterschreiben deswegen, gerade in der Kritik, den Maßstab, den der Trump einzig zur Beurteilung der Politik zulassen will. Nämlich die Identifikation von der Politik, die der Trump macht, mit, das ist ein Dienst nicht nur an Interessen des Volkes in seiner Gesamtheit, ganz egal in welcher sozialen Lage sie sich befinden, sondern auch, es ist ein Interesse auf die Identität des jeden Einzelnen und die Identität steht weit über dem, wie sie mit ihren sozialen Interessen in dieser Nation vorkommen. Das ist mal die Härte dessen, was du so normal genannt hast. Vielleicht hast du ja auch daran gedacht, aber das muss man ausführen. Dann kommt noch was Zweites hinzu. Das war ja jetzt in den, ich versuche nur mal die Beiträge ein bisschen zuzuspitzen. Jemand hat gerade gesagt, naja, der redet ja jetzt nicht einfach so als Person, obwohl die Form, sondern er redet als eine ganz bestimmte Person. Das ist ja jetzt auch kein Geheimnis mehr nach der letzten Stunde, was wir über den Trump gesagt haben. Er spricht sie als Person an. In seiner Eigenschaft als Führer. Es ist auch kein Zufall, dass dann ein Streit losgeht. Stimmt, das habe ich jetzt gar nicht zitiert. Es kommt in einigen von diesen Tweets kommt immer diese Fassung an, die in Amerika jeder versteht. Es gibt in diesen ganzen Zitaten hier ein Streit, der heißt, is Trump a goat? G.O.A.T. Und das ist die Abkürzung für greatest of all time. Wieder ohne Zusatz. Die Älteren werden sich erinnern, das hieß bei uns mal Gröfatz. Und ist eigentlich ungefähr das Gleiche, größter Führer aller Zeiten. Das ist ungefähr seine Vorgabe. Also seine Vorliebe für das Wörtchen great ist ja nicht gerade zufällig, sondern als solcher will er gewürdigt und wahrgenommen werden. Und das, was ihr gerade zu Recht gesagt habt, das Echo ist die pure Retourkutsche auf dieser Ebene. Die drehen einfach den Maßstab um, also lassen sie ihn gelten und halten das für das einzige Argument, was sie gegen diesen Präsidenten haben. Und ein ganzer nationaler Streit zwischen Comedians, seriöser liberaler Presse auf der einen Seite und der rechten Presse, die es ja gerade im Internet von Breitbart News bis Fox oder sonst irgendwas alles gibt, geht ausschließlich um diese Frage. Trump sagt ungefähr 5-mal täglich, er ist der Größte aller Zeiten und zwar in allem. Obwohl er überhaupt kein Zweifel liegt, dass die Größe allein seinem Job als Präsident gilt. Aber wie auf dem falschen Feld wird in Amerika, wir werden das nachher beim Seehofer vielleicht auch nochmal kriegen, wird in Amerika darüber gerichtet, ob Trump dem Bild, was er für sich über sich verbreitet, auch entspricht. Und wenn der Präsident sagt, du bist groß, sagen die anderen, tiny. Und das lässt in einer ganz furchtbaren Art und Weise nicht nur irgendwas weg vom Inhalt, sondern identifiziert Amt und Person in einer Weise. Deswegen, der Gedanke ist ja nicht verkehrt zu sagen, er redet nur als Person über sich und wird auch nur als Person gewürdigt seitens des Echos. Aber das ist nicht so, dass einfach irgendwas weggelassen wird, sondern das Brutale dieser geistigen Leistung ist der Zusammenschluss davon. Und deswegen gibt es allen Ernstes in Amerika einen Streit, der nicht über die Größe der Präsidentschaft im Sinne der Güte der Taten geht, sondern ganz pur als basisdemokratischer Personenkult, negativ wie positiv, über die Frage, ob der Mann einen großen Schwanz und ein großes Gehirn hat. Und der Trump ist auch nicht faul. Und also ich musste mich auch erst mal davon überzeugen lassen, dass es so ist, dass er tatsächlich irgendwann gesagt hat, I have a very, very large brain. So, jetzt kann man darüber lachen. Die traurige Seite davon ist, genau das ist Volkssport. Dass ich das wie auch immer politisierte amerikanische Volk, und zwar aller Klassen, auf diese Vorgabe, die Welt lacht über uns, so einlässt, dass sie eben das elaborieren in allen möglichen Kunstformen, möglichst geistreiche Tweets darüber machen, wie man den Präsident am besten verspotten kann. Und es ist in allen Fassungen die Akklamation in diesen privaten sogenannten Echokammern darauf, wenn der Trump sagt, die Welt ist zum Gespött, Amerika ist zum Gespött der Welt geworden, sagen sie, jawohl, die Welt lacht über Amerika, aber, und das ist schlimm, aber nur wegen dir, Trump. Was also liegt da theoretisch vor? Da würde ich schon sagen, normal, aber nicht selbstverständlich, die Übung, dass man die Herrschaft und das Personal, das die Herrschaft ausübt, geistig voneinander trennt und dann die Ausübung der Herrschaft, also alles, was diese Figur mit der Macht anstellt, als Spott über die Figur loslässt. Das Volk erhebt sich geistig über seine Herren, stellt sich über sie und wirft ihr vor, dass sie der eigentliche Schaden für die Nation ist. Das ist eine Art und Weise, und da ist man wirklich bei einem Gedanken, bei einer Gedankenfigur, die vielleicht in diesem amerikanischen Streit so drastisch hervorgeht, aber eine stinknormale, verbreitete, auch hier verbreitete Übung demokratischer Untertanenkritik ist, indem man offenbar einen Genuss daran empfindet, dass man über die eigenen Herren lacht, sie verarscht und sonst irgendwas. Und da hat man auch ein bisschen, zumindest mal, um das auch an der Stelle zu bemerken, eingeholt, dieses, inwiefern wir irgendwo in die Überschrift reingeschrieben haben, das sind drei Studien zum interaktiven Stammtisch zwischen Herrschaft und Volk. Da sitzt nicht nur das Volk untereinander, sondern es ist tatsächlich ein universeller Dialog geworden, wo der Trump eine Vorgabe macht. Und der Witz ist, dass er gar nicht kritisierbar darin ist, egal ob die Leute ihm zujubeln und sagen, you are the great one, oder ob sie sagen, du bist ein Asset. In beiden Fällen erfüllt die Meinungsäußerung, die dort kundgetan wird, als auch der Streit darüber, den Tatbestand, was der Kunstgriff ist, gerade in der demokratischen Herrschaft, dass sie immer durch ganz bestimmte Figuren ausgeübt wird und die Kritik an der einen Figur ganz unverhohlen von der Sehnsucht nach einem klugen und durchsetzungsfähigen Führer beinhaltet, auch wenn man das gar nicht Führer nennt, weil das zumindest hierzulande negativ belastet ist. In Amerika, die haben sowieso das Problem nicht. Da heißt das Ding halt einfach Commander in Chief, Mr. President oder sonst irgendwas. Und genau darum geht es, dass man sich in diesem Dialog und dann hat, darauf bezieht, auf die Prämisse einlässt und es offensichtlich ein Genuss ist, der eigentlich in dieser geistigen Schlichtheit eine saumäßige politische Produktivkraft hat. Weil in dem Maße, wie man den eigenen Herrscher als Perversion des eigentlichen guten Auftrags am Volk bezeichnet, in dem Maße kritisiert man die Herrschaft tatsächlich an ihrem eigenen Bild und unterschreibt das, was wir vorhin mal hatten und nicht in Vergessenheit geraten soll, das Gleichheitszeichen zwischen Stupidity und Durchsetzungskraft. Also genau das Bild, was der Trump als in aller exzessiven Fassung als seine Art der Stilisierung seiner Präsidentschaft vorführt. Ich bin ein durchsetzungsfähiges Individuum. Mein Prinzip war schon als Unternehmer immer auf die Halsschlagader. Und diesen Charakterzug, den er für sich überhaupt nicht negativ, sondern positiv kennzeichnet, ist das, was er als Bild dafür gibt, und so müssen wir mit dem Rest der Welt umspringen. So, das ist eine Ankündigung, die einerseits wie auf dem falschen Feld in diesen Urteilen behandelt wird. Weil aus der Frage, ob man dann seinen Präsidenten liebt oder hasst, folgt in Sachen Gefolgschaft hinter die Taten, die er praktiziert, nichts. In Sachen Zustimmung ist es aber saumäßig produktiv. Und deswegen ist es auch, es ist ja ein offenes Geheimnis, der Trump liest diese Einträge nicht. Er hat diesen Eintrag, insofern haben wir ihn datenmäßig noch kurz vorher gerettet, hat ihn dann irgendwann im Dezember gelöscht, weil ihm vielleicht dann seine Presseleute gesagt haben, es war doch zu viel Kritik dabei. Aber das ist wurscht. Oder zu wenig Reaktion auf andere Tweets kriegt er 5-mal so viel Antworten. Ist aber egal. Sondern was man daran sehen kann, ist eben dieses, insofern wird der Stammtisch interaktiv eben wirklich WWW-mäßig, World Wide Web-mäßig, aufgewertet und ist sowas wie ein Stück Verlautbarung dessen, wie Amerika zur Welt steht, was es alles vorhat. In letzter Zeit eben seine Eintragungen gelten dann den Chinesen, den deutschen Auto, den Zöllen auf deutsche Autos, der Mauer, die er bauen will. Und dafür hat er eben so seine ganze Presseabteilung, die ihm dann solche Sachen in die Feder diktieren wie Build the wall and crime will fall. Und lauter so Werbesprüche dafür, die eigentlich das unterstellen, dass diese Gruppe, um nochmal daran zu erinnern, wie du es am Anfang genannt hast, ein kollektiver Haufen davon ist eine nationale Heimatfront, praktisch und geistig, moralisch. Und das wäre eigentlich auch erstmal meine Auskunft, um noch das, an das Letzte zu erinnern, muss man sagen, zu sagen, das ist alles offenbar auch ohne Faschismus zu haben. Sondern das ist das Grundmuster zum Exzess getrieben demokratischen Personenkults. Der Zusammenschluss zwischen Person und Politik in der Figur und der Werbung für die Respektabilität dessen, der das Amt innehat. Und die ganze Kritik, also wie gesagt, wir haben da jetzt in dem Sinn nichts weggelassen. Wir haben keinen gescheiten Eintrag gefunden da drin. Hat den dicken, fetten Haken vom Standpunkt der Kritik und den dicken, fetten Nutzen vom Standpunkt der Demokratie her, dass immer auf der gleichen Ebene geantwortet wird. Das sprengt ja diesen Zitaten wirklich aus allen Knopflöchern. Sollen wir mal noch eine Gegenprobe am Seehofer machen?
Ich will kurz, Entschuldigung, einmal hier. Ich will kurz noch was dazu sagen wollen. Ich glaube, dass das Ganze, so wie wir das jetzt hier durchseziert haben, auch komplett ohne Personenkult funktionieren würde. Wir hätten also auch dieselben Antworten, ohne dass ein Trump sie geschrieben hätte, sondern irgendein Bürger von uns auf Twitter oder auf Facebook. Was noch auffällig ist, es gibt nur noch Pro und Contra. Also für und gegen und keine Meinung mehr dazwischen. Und das mag möglicherweise auch die Absicht hinter einem sehr, sehr starken Tweet sein, der nur darauf zielt, in der Welt, wo wir, sag ich mal, 1000 Informationen an einem Tag ausgesetzt sind, hervorzustechen. Und dann nur ein Für und Gegen zu erzeugen.
Das ist mir jetzt eigentlich noch unklar, worauf das zielt. Also es war auch nicht die Behauptung zu sagen, das hängt allein am Trump oder nur der ist so, sondern der bringt auf seine unnachahmliche Art etwas auf den Punkt und treibt es auf die Spitze, was ein Grundmerkmal des demokratischen Dialogs zwischen oben und unten war. Und da würde mir aber, wenn man so weit mitgeht, vielleicht muss man das auch noch ein bisschen genauer fassen, wollte ich eigentlich sagen, da ist es überhaupt kein Wunder, dass es nur ein Pro oder ein Contra gibt. Weil was wäre eins dazwischen? Klar, man kann sagen, es gibt vielleicht auf der Skala zwischen Fan, you are a great guy, und Hater, du bist das größte Arschloch, dem ich je begegnet bin, Zwischentöne. Aber die Zwischentöne, die ändern an dem Grundmuster überhaupt nichts. Also die hätte man vielleicht auch zitieren können. Also es ist jetzt mehr der Anschaulichkeit geschuldet. Es gibt auch Zwischentöne. Es gibt eine Kritik an ihm, die nicht gleich sagt, du bist ein Arschloch, sondern du bist der schlechteste Präsident, den Amerika je hatte. Aber das ist in dem Sinn kein Zwischenton, sondern es gibt doch einen guten Grund dafür, wenn man sich auf dieser Ebene einlassen will, darauf ihm zu antworten, dann sind es allenfalls Varianten von einem mehr oder weniger hart ausgedrückten Achtung oder Verachtung der Figur, die das Amt innehat. Das ist der politische Gehalt. Und ich wüsste gar nicht, also ich vermisse da keine Zwischentöne, weil wenn man das, du hast es ja vorhin auch ein bisschen angedeutet, wenn man das mal ernst nimmt und wir stellen uns mal ganz kurz die Frage, was würde man denn dem Präsidenten eigentlich auf so einen Tweet antworten? Da muss man erst mal sagen, ja, was will man denn dem antworten? Ohne dass man in diese Falle geht. Man kann ja sogar der Meinung sein, offensichtlich, es ist ja ein freies Land und darf das sogar sagen im Netz, der Präsident ist ein Arschloch. Na toll. Wenn man das schätzt, dann hat man extrem was verpasst, um das Mindeste zu sagen. Weil man würdigt ihn, an dem er ist eigentlich ein Diener des Volks und in tatsächlich ist er es nicht. Und man macht es noch nicht mal auf der Ebene aus, dass man sagt, du schadest mir mit deinen Taten oder meiner Gruppe oder meiner Familie oder sonst irgendwas mit deinen Taten, sondern man kritisiert ihn an seiner persönlichen Uneignung fürs Amt, wo, weil du das vorhin mal so gesagt hast, wo Marxisten dagegen sagen, alles das, was der Trump tut, tut er nicht in seiner Eigenschaft als ungeeignete, unfähige Figur, sondern er tut es deswegen, weil er die passende Figur zu dem Auftrag dieses Amts ist und sein will und sich entsprechend als solcher inszeniert. Das meinte ich, das ist vielleicht noch nicht deutlich genug rausgekommen, mit die Kritik wird auf dem falschen Feld ausgefochten. Und man kann ja privat der Meinung sein, naja, ein Granatenarschloch. Man kann auch der Meinung sein, der Mann hat einen sehr kleinen Wortschatz, wenn man sich diese Tweets anguckt. Aber da, mit so einer solchen Kritik an die Öffentlichkeit zu gehen, ohne zu sagen, der kleine Wortschatz, der sich auf eine Reihe von nationalen Possessivpronomen beschränkt, hat was damit zu tun, was er als Interesse dieser Nation vertritt, dann ist man genau in die Falle reingegangen. Deswegen spielt es auch überhaupt keine Rolle, ob man den toll oder nicht toll findet. Sondern man muss sagen, was bringt er denn eigentlich auf den Punkt? Vielleicht das mal als Anlass genommen, ich zitiere das jetzt einfach der Einfachheit halber mal aus dem Artikel, den wir auch in diesem 3.18er Heft, wo das zur Netzöffentlichkeit drinsteht, über Trumps Öffentlichkeit, ist auch ein Artikel, der sehr lesenswert ist dazu. Und da ist quasi so eine Art Fazit da drin, die heißt, Trump, das geht um sein Twitter-Wesen, Trump verzichtet in seiner persönlichen Mitteilungsfreude kein bisschen auf die Inanspruchnahme der politischen Autorität, die ihm das höchste Amt im Staate verleiht. Wenn er, das haben wir jetzt das Material gehabt, zu seinen Followern und seinem Volk von gleich zu gleich spricht, dann allemal mit herrschaftlichen Ansagen und Ansprüchen, die von ganz oben kommen. So treibt Trump in seiner selbstherrlichen Art und mit seinem Handy die zynische Natur der demokratisch hochrespektablen Tour namens Volksnähe auf die Spitze und bringt sie damit auf den Punkt. Eine Nähe, die ganz von dem Herrschaftsverhältnis lebt, dass sie in eine bloße Frage der Distanz umlügt. Diese Distanz ist zwar durch keinen twittermäßigen kommunikativen Brückenschlag jemals zu überwinden, aber damit wird eine Ebene geschaffen, auf der so etwas wie Verständnis gedeihen kann. Verständnis für politische Maßnahmen und Vorgaben, die zwar laufend öffentlich zur Diskussion, aber keine Sekunde lang zur Disposition gestellt werden. Dann hat man ungefähr die Ebene, auf der sich dieser Dialog abspielt. Das ist in dem Sinne, wie am Anfang vermutet worden ist, noch nicht mal so etwas wie eine Abfrage der Stimmung im Volk, sondern er stellt sich als der höchste Diener des Volkswillens auf, wie er ihn definiert hat. Und zur Kritik des demokratischen Dialogs haben marxistische Gruppen früher mal so einen plakativen Satz gehabt: wenn Politiker an die Uni oder in irgendeine Stadt gekommen sind und dafür ihre Maßnahme geworben haben und in einen Dialog mit dem Volk oder den Studenten treten wollten. Und der hieß ungefähr so: Politiker haben gehandelt, Bürger dürfen fragen, warum. Politiker sagen darum und verweisen dann auf lauter Notwendigkeiten. Heute ist es ein Stück weit weiterentwickelt durch diese Netzöffentlichkeit. Nicht mehr und nicht weniger hat es dem hinzugefügt, dieser seltsamen Art von Dialog. Was in dem Einladungsflugblatt drinsteht: So Leute wie der Trump, aber auch europäische führende Politiker benutzen das Internet für ihre Sache, haben tatsächlich ein Medium zur Verbreitung dieser Zusammengehörigkeit von Dummheit und Gemeinheit, die sie da vortragen und erzählen jeden Tag, was sie für tolle Sachen gemacht haben oder sich vornehmen. Und die Antwort, das haben wir eben gerade an Trump rausbekommen, die Antwort heißt: Bürger fragen allen Ernstes zurück, ob die Führung der Nation ihre Sache gut gemacht haben. Das ist sowas wie, ihr jetzt zu Recht gerade gesagt habt, als er wird auf der gleichen Ebene gemessen und gewürdigt, und das ist die Folie, der geistige Leitfaden für Pro und Contra. Gerade wird Kritik und immanent, da wo Kritik geübt wird, ist es das Messen daran, ob die Politiker eine offenbar als gute Sache unterstellte Sache gut gemacht haben. Und das ist der Beurteilungsmaßstab für Fähigkeit und Unfähigkeit, für Können und Nichtkönnen.
Ich wollte noch einen Zusatz machen, der auch nochmal auf die Überschrift, die vielleicht so ein bisschen neutral gilt, aber jetzt eingelöst ist: Bürger erteilen Noten. Das ist ja nicht einfach meine Abstufung von gut bis schlecht, sondern die Leistung von meinetwegen der Absage an den Trump. Die Absage an den Trump, also verstehen die als bitterböse Kritik. sieht man den Inhalt der Kritik an, ist es überhaupt nichts anderes als eine moralische Diskreditierung von Trump. Also die ganzen Geschichten, die dort zum, wie steht der Trump zum Gesetz stehen, werden das ungefähr, er nutzt es aus, hoffentlich, unsere Gesetze sind aber eigentlich dafür da, ihn endlich in den Knast zu schicken und hoffentlich landet er bald dort. Warum ist es Personenkult, wo es doch als die schlimmste Diskreditierung daherkommt? Es ist Personenkult von einem Führer, weil der nicht gemessen wird an dem, was er tut, unter anderem zum Beispiel verfügt er über Recht und Gesetz, sondern ihn quasi ideell darüber zu richten, ob er der eigenen Vorstellung, moralischen Vorstellung und Eignung entspricht, und ihn, so kommt über Trump gar nichts raus, außer die Disqualifizierung, mit der man sich ideell quasi notengeberisch vergibt. Und die Leistung von diesem Zirkus besteht darin, dass die ganze Beurteilung der Politik und in welchem Verhältnis die zu den Leuten, zu anderen Staaten oder sonst was steht, wird dem entzogen, indem die Frage der Eigenschaft von Person im Verhältnis zum Amt besprochen wird. Und so wird glatt der Personenkult betrieben, auch durch Diskreditierung. Also das war jetzt einfach nur der Nachtrag, damit es, weil du da vorher, der Rechtsfimmel, der in diesem Zitat steht, ist hat nur den Inhalt überhaupt nicht recht oder sonst was zu beurteilen, sondern ihn als moralisch nicht geeignet im Lichte des Rechts abzuqualifizieren.
Ich würde behaupten, wir haben jetzt eine gewisse Zusammenfassung gemacht von dem Effekt, den also Social Media haben kann und wie es genutzt werden kann entsprechend. Dann würde ich eine Frage aufgreifen wollen, die du gestellt hattest. Und zwar, wie kann man darauf reagieren? Und ich würde die noch ein bisschen weiterentwickeln wollen und sagen, also welche Konsequenzen müssen wir daraus ziehen? Frei nach dem Lenin-Zitat, Wahrheit ist immer konkret. Und ich würde behaupten, die Konsequenzen, die wir daraus ziehen müssen, ist, dass es eine weitere Bestätigung dafür ist, dass eben Online-Auseinandersetzungen in keiner Form irgendwelche tatsächliche Struktur ersetzen kann, keine tatsächliche Agitation ersetzen kann und eben eine Online-Struktur keine tatsächliche Struktur ersetzen kann. Denn Befreiung des Proletariats wird auf der Straße erkämpft, nicht im Internet und auch nicht in den Köpfen. Es existiert ja eine gewisse materielle Gewalt, die dieses System aufrechterhält. Und die lässt sich eben nicht durch reines Verständnis dieses Systems stürzen, sondern da bedarf es tatsächlicher Gegengewalt, die dann auch entsprechend organisiert werden muss. Ja, also natürlich geht das alles vom Kopf aus, also im Endeffekt geht es von der Praxis aus, dann geht es in den Kopf und dann wieder zurück zur Praxis, aber dieser zweite Schritt zurück von der Analyse zur Praxis ist doch ein sehr wichtiger Schritt. Ich würde sagen, der hauptsächliche Schritt des ganzen Verständnisprozesses.
Ich weiß aber gar nicht, wie das mit den Antworten auf solche Tweets dann geht, wie viele Zeichen man dann hat. Aber theoretisch, wenn man da eine Position dazu einnehmen will, müsste man im Prinzip irgendwie das, was da in diesem Satz steht, irgendwie dann so interpretieren. Also was soll das bezeichnen, die Welt? Was soll das bezeichnen, unsere Gesetze? Also das wäre doch eine mögliche Antwort. Also das, was hier jetzt eigentlich relativ lange besprochen wird, was ist denn da, steckt denn da eigentlich dahinter? Ich habe also irgendwie erkannt, okay, die Antworten, da gibt es zwar Positionierungen, die heißen, ich bin dafür, ich bin dagegen, aber bestätigen eigentlich das Gesagte. Und eine Antwortmöglichkeit, die das auch kritisch, als wenn das eine Antwort gilt, wäre eher so, das zu aber gar nicht so zu erklären, wie könnte das gemeint sein, sondern was bedeutet das? Nur da weiß ich gar nicht, ob das in so einem, ob das als Tweet ginge. Also
Trump, es wäre mit deiner Gerechtsauffassung, wo du dich bereicherst, wäre es schön, du landest im Knast. Sag zu dem, es lässt sich Agitation und Klassenkampf nicht ersetzen. Also zu dem sicherlich nicht. Aber zu wem dann? Zu dir selbst.
Erstmal sage ich das zu den Leuten, die hier anwesend sind. Und hier diskutiere ich aktuell. Und entsprechend würde ich auch sagen, wir haben ja gewissermaßen, also offensichtlich uns ein gewisses gemeinsames Ziel gesetzt, dass wir ein Interesse an Kritik an diesem kapitalistischen System haben und ich würde hoffen, in den meisten Fällen auch an Aufbau eines kommunistischen. Entsprechend würde ich sagen, hier sollten wir auch darüber diskutieren, wie das entsprechend zu schaffen ist. Und wenn ich dann hier einen Diskussionsbeitrag dazu mache, wie man, also welche Lehre man aus unserer Analyse ziehen sollte, dann gilt das erstmal an die Anwesenden.
Ich versuche das mal zusammenzubringen. Es ist ja klar, was wir jetzt an der Netzöffentlichkeit und den Textbaustein dieses demokratischen Dialogs besprochen haben. Das geht. Und da haben wir auch einiges rausgekriegt oder vielleicht war es manchmal auch schon vorher klar, ist ja egal. Auf jeden Fall hat man sich irgendwie darüber geeinigt, was die verkehrten und nationalistisch produktiven Textbausteine dieses Dialogs von oben und unten haben. Inwiefern die Dummheit, die Abstraktionskunst dieser Weltsicht nach der einen Seite zum Amt des Präsidenten, also dem Vorsitzenden des nationalen Kapitalismus und der Supermacht in der Konkurrenz des internationalen Kapitalismus äußert, sehr gut sowohl zu dem passt, was er tut, als auch von dazu passt, wie er gesehen werden will in dem, was er tut. Dafür tritt er in dieser zugespitzten Weise auf sein Volk zu. Das Volk tut ihm in Pro und Contra den Gefallen, diese Ebene anzunehmen und das stinkt einem. So, das ist mal der Ausgangspunkt dafür. Wenn man jetzt fragt, was dagegen zu tun ist, dann will ich mal das unterstreichen, was sie eben gerade gegen dich gesagt hatte. Ja, dann muss man in der einen Seite hin, stellt man sich nicht die Frage nach dem Medium, sondern dann stellt man sich die Frage nach dem, was man denn denen, die auf ihrer Seite diesen Fehler begehen, sich auf die Ebene des Präsidenten einzulassen, eigentlich sagen müsste. Das ist keine Frage des Mediums und auf deine Frage hin bezogen, das ist auch keine Frage von Kürze oder Länge. Weil wenn du sowas überlegst, wie wäre denn auf den Trump zu antworten? Dann denkt man im Grunde an so etwas wie, was für ein Flugblatt müsste man eigentlich schreiben, um den Irrsinn und den Zynismus dieser patriotischen Position von Trump anzugreifen. Also um seine Adressaten von ihm abzubringen und ihn nicht darüber abzubringen, dass man sagt, du bist der ungeeignete Führer, sondern du bist der geeignete Führer für diesen scheiß Laden. Das ist überhaupt keine Frage des Mediums. Sondern dann müsste man sagen, okay, dann setzen wir uns zusammen hin und überlegen, was man in dieses Flugblatt reinschreiben würde. Das hast du ja auch in dem Sinn zugestanden. Und insofern, ja, das hat in dem Sinn was Selbstbezügliches, dass man nämlich von dieser Warte aus wieder drauf kommt. So, sind wir uns eigentlich einig über die Argumente, die in ein Flugblatt gegen den Trump oder wenn man die anderen Fälle, den anderen Fall nimmt, in ein Flugblatt gegen den Seehofer Rhein zu schreiben wäre. Dann widmet man sich gar nicht dem Medium, von dem wir jetzt heute gekommen sind, sondern widmet sich dem Inhalt dieses Spruchs und überlegt sich, mit welche Argumente sind entweder gegen dieses die Welt lacht über uns Zitat oder über das Zitat gegen das Zitat Migration ungelöst als Mutter aller Probleme einzuwenden. Und erst dann stellt sich die Frage des Mediums, das ist dann fast das Langweiligste, weil dann dem zuvor geht ein echter Dialog darüber, a, warum dieses Zitat brutal ist, zweitens, warum man sich in fürchterlicher Weise darauf einlässt, dem Präsidenten sozusagen das Wort im Mund rumzudrehen und warum eine Retourkutsche du bist nicht groß, sondern klein. Du bist nicht fähig, sondern unfähig. Die denkbar immanenteste und deswegen affirmativste Kritik ist, die man an dem Vorsitzenden dieses Ladens haben kann. Also das ist, ja, dann muss man im Grunde aus der Debatte raustreten. Was wir jetzt heute Abend jetzt erstmal an dem Trump erledigt haben, war sowas wie ein Durchgang durch ein paar Argumente, die da fällig wären, zur Kennzeichnung dieser Sorte Selbstdarstellung und zur politischer Selbstdarstellung und als Beitrag zur politischen Willensbildung des Volkes. Und warum dieses Kürzel, das ist der Stammtisch, exzessiv so berechtigt ist. Weil keine der Unarten oder Gebräuche, die am Stammtisch üblich sind, werden im Netz ausgelassen, sondern sie werden, wie vorhin dieses Zitat am Trump gesagt hat, sie werden tatsächlich auf die Spitze getrieben. Und diese Art, dieser Volkssport, sich darüber zu erheben, die eigene Herrschaft lächerlich zu machen. Wir haben vorhin immer dazu so zwischendrin gesagt, ideell sich über sie zu erheben, auch das, was du mit den Noten ausgeführt hast, in eine Rolle zu schlüpfen, dass man seinem eigenen Typen, der die äußeren Bedingungen des täglichen Lebenskampfes diktiert oder ihnen vorsteht, sagt, setzen 5. Und die Steigerung davon ist, und die ganze Scheiße wäre womöglich damit behoben, wenn der Präsident im Knast landet. Das haben sie ja einfach auch von ihm abgeguckt. Der Trump hat dieses Lock him up, das hieß halt gegen die Clinton, hieß es Lock her up. Und auch da wird einfach die Retourkutsche als Waffe eingesetzt und damit jegliches Verfahren des Inhalts dieses Dialogs faktisch unterschrieben. Gerade dann, wenn man meint, man dreht im Kopf die Rollen mal um. Das war eigentlich das Gemeinte und Vorgeschlagene und das muss man, wenn man nicht nur über das Medium reden will, sondern inwiefern das Medium gerade so ein paar Vorteile für diese Art der politischen Selbstdarstellung als respektable Figur bedeutet. warum es umgekehrt so richtig exzessiv zum Punkt bringt, was der Witz an dem Spott der mündigen Untertanen über ihre Herrscher ist. Nämlich Ehrabschneiderei. Der Trump und auch der Seehofer und so weiter, die fordern Ehre und Respekt ein. Und man spricht ihnen die Ehre, die sie damit einlegen wollen, einfach ab und dreht es um. Stellt sich so einerseits völlig aufs falsche Feld, worauf es in dieser Republik jeweils ankommt, was sie vorhat, was sie ihren Leuten verschreibt, in der nationalen, in der internationalen, in der sozialen Frage und so weiter und so fort. Beurteilt nicht die Sache, sondern ganz getrennt davon, die Sache über die Fähigkeit der Figur, sie auszuüben. Lässt sich auf jeden Maßstab ein und stellt sich zugleich daneben mit dem Genuss zu sagen, eigentlich bist du eine dumme Sau. Und dann lässt man es nicht dabei stehen zu sagen, eigentlich bist du eine dumme Sau, sondern man definiert dumme Sau eigentlich darin, dass er nicht gut regiert. Das ist ja nicht einfach eine persönliche Beleidigung. Dann wäre es nur Stammtisch. Hier ist es aber interaktiver Stammtisch vom Volk zur eigenen Herrschaft. Das darf man nicht vergessen dabei. Und deswegen ist dieses ist der Dummheitsvorwurf an der eigenen Herrschaft ja auch so heikel. Weil er sich offensichtlich gar nicht trennt davon, dass er auf der gleichen abstrakten Ebene, die der Trump hier vorgibt, auch die dann der Seehofer vorgibt, wenn man darüber redet, in allen Abstraktionen Recht gibt. Es gibt kein anderes Problem, als dass die Welt über Amerika lacht und dass die Migranten der Urgrund für alle Probleme der Deutschen Republik sind, das, was der Seehofer sagen will. Auf beide Fassungen ihres regierungsamtlichen Nationalismus, ist ja nicht einfach bloß ein dummer Spruch, wird sich eingelassen und auf dem Feld geantwortet, dass man von einem regiert wird, wo sich alles zusammenkürzt auf den Spruch, er kann es nicht. Also wenn ihr dieses Seehofer-Zeug schon mal ein bisschen reingeguckt habt, dann ist es ja gerade so die Ebene, wie die Deutschen sich mit ihrem Innenminister darüber unterhalten, dass sie ihm vorwerfen, du bist ein ungebildeter Mann ohne Skills. Also auch da wieder die Verwandlung ins Persönliche rein. Gut, also das ist jetzt nur der kleine Ausblick darauf zu sagen, für diese Art des Dialogs braucht es weder ein Trump noch ein Twitter. Weil der Seehofer twittert ja gar nicht. Der hat zwar einen Account, aber noch nie was reingeschrieben. Aber ist ja auch egal. Er kann sich hier darauf verlassen, dass Presse, Funk und Fernsehen sein Zitat genauso eins zu eins bringen und es einen Shitstorm oder eine Meinungsäußerung dazu gibt, auch wenn er dieses Medium gar nicht benutzt hat. Und es kommt uns ja auch mehr darauf an zu sagen, welche Logik kommt in den Exzessen des Netzes so besonders deutlich zum Vorschein. Das war zumindest der ganze Sinn des bisherigen. So, jetzt müssen wir mal die Frage stellen, wollt ihr heute oder in einer Woche weitermachen? Oder könnt ihr zumindest mal, wenn diejenigen, die jetzt sagen, nächste Woche, dann könnte er vielleicht mal noch beantragen, ob euch jetzt über diese Fälle, die ihr ja zumindest zitatemäßig zur Kenntnis genommen habt, noch weitere Fragen etwas allgemeinerer Natur zu dieser Netzöffentlichkeit und diesem speziellen demokratischen Dialog eingefallen sind, dann kann man sich nämlich für den Arbeitskreis darauf vorbereiten und entsprechend auch ja, sich vielleicht schon was überlegen, wenn ihr das jetzt schon wisst. Wobei natürlich alle, die jetzt gesagt haben, nächste Woche, auch nächste Woche wieder kommen müssen. Okay, ihr könnt es ja vielleicht noch am Büchertisch loslassen. Ich gehe dann von mal aus, dass es eher Aufbruchstimmung ist und dann machen wir für heute Abend weiter Schluss und machen nächste Woche in dem Arbeitskreis weiter. Okay.